So, guten Morgen. Wir haben ja jetzt die Wette abgeschlossen mit ihren Grenzen und ihren Ort, wo die so eigentlich hingehört. Und dann habe ich gedacht, dass wir jetzt so den eigentlichen Kerntext machen. Das wäre auf der Seite 484, das sogenannte Memorial, das dort kommt. Das ist also das Memorial heißt Gedenkblatt, nicht? So steht da auch drüber, das Gedenkblatt. Und dass man das anschaut, so als diese eigentliche Grundsituation, von der dort berichtet. Die Sache ist die, so ist es also da aufgeschrieben worden und notiert, nach Pascals, also wenige Tage nach dem Tod des Herrn Pascal, merkte ein Diener des Hauses zufällig, dass im Rockfutter des erlauchten Toten etwas stark, das dicker schien als das übrige. So hat also dann seine Schwester da in dem Leben Pascals geschrieben. Er trennte die, oder jemand hat es so geschrieben von der Familie dort, er trennt die Stelle auf, um zu sehen, was es sei, und fand darin ein kleines Pergament gefaltet und von Herrn Pascals Hand beschrieben. Und in diesem Pergament ein von der gleichen Hand beschriebenes Papier. Dieses eine getreue Abschrift von jenem. Die beiden Stücke wurden sofort Frau Perrier, also der Schwester, übergeben. Sie ließ einige seiner besonderen Freunde Einsicht nehmen und alle kamen überein, dass dieses Pergament mit solcher Sorgfalt und mit so bemerkenswerter Schriftführung geschrieben eine Art von Denkschrift darstelle, also von Memorial, die er sehr sorgfältig bewahrte, um das Gedächtnis an etwas wachzuhalten, das er alle Zeit seinen Augen und seinem Sinn gegenwärtig wissen wollte. Hatte er sich doch seit 8 Jahren die Mühe genommen, es einzunähen und herauszunehmen, so oft er neue Kleider machen ließ. Oben zeigt dieses Blatt ein von Strahlen umgebenes Kreuz und dann kommt eben der Text, den wir dann jetzt anschauen, ein Jahr der Gnade. Dieses Pergament selber ist verloren. Das haben wir nicht mehr. Man hat aber eine Abschrift, die der Neffe der Abbé Perrier gemacht hat von diesem Pergament, wo es Pascal also sehr mit Schönschrift geschrieben hat und die Zeilen ausgegangen. Ich habe hier so ein, in dem Buch hier von Guardini ist so eine Skizze, also ein kleines Foto, wo man so sieht, schreibt er ein Wort in die Zeile und dann macht er die Zeile nochmal einen schönen Strich für die Ende, also wo er das einfach nochmal schön aufschreibt und mit Buchstaben. Das ist nicht mehr da, sondern nur diese Abschrift. Was erhalten ist, ist das Papier, auf das er mit Bleistift das notiert hat und wo er es dann hier für das Pergament nochmal schön abgeschrieben hat, auch mit Rot dabei und so. Und das hat er dann mal eingenäht gehabt und das ist so die entscheidende Position, die er dort hat, diese Mittelbestimmung. Dieses Papier, das dann eben so, wenn Sie sehen, das ganze Erleben ist dann noch unmittelbar mit drin in dem Text. Also müssen Sie sich vorstellen, also oben ist das Kreuz mit so den Strahlen drumherum. Und dann steht da in der Mitte des Blattes erstmal so drüber jetzt, da geht jetzt los mit dieser Beschreibung des genauen Datums, aber nicht mit dem Datum, wie man es so im Kalender hat, sondern eben schon ganz eingebettet in die kirchliche Sprache. Ist ja im Jahr des Heils heißt es da und nicht einfach 1654. Und dann kommt nicht irgendwer der 23. November, sondern hier kommen dann gleich die Heiligen dieses Tages nach dem Martyrologium, also ganz hineingenommen in diese religiöse Situation, Tag des heiligen Clemens, des Papstes und Märtyrers und andere im Martyrologium, Vigil des heiligen Chrysogonus, des Märtyrers und anderer, seit ungefähr 22:30 abends bis ungefähr eine halbe Stunde vor Mitternacht. Also es ist eben halt so ein... Einerseits eben jetzt dieser Wissenschaftler, der hier ist, so sagt er noch Guardini, der hier schreibt, Physiker, Mathematiker, Ingenieur, Psychologe, Philosoph, der sonst ja auch ein großer Stilist ist und hier ist er wirklich einfach am Stammeln, nicht? In diesem Text aus dieser Situation heraus, wo er das jetzt hier aufnimmt. Und es gibt eine kleine Aufzeichnung von ihm noch an einer anderen Stelle, wo er schreibt über La Conversion du Pécheur, über also die Bekehrung eines Sünders, wo man sieht, das ist dann nochmal versucht in der dritten Person und objektiviert die Situation auch nochmal zu beschreiben, die sich damit auch nochmal ein Stück deckt, wo das hingehört. Also Feuer ist das, was da steht. Feuer erstmal. Und dann kommt eben dieser berühmte Satz, dass es der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs ist, nicht der Philosophen und Gelehrten. Philosoph savant heißt es da. Davon setzt er sich ausdrücklich ab. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was stellt er sich unter dem Gott der Philosophen vor? Und da, meine ich, sollte man tatsächlich sagen, sich dem anschließen, da ist in erster Linie Descartes gemeint. Gegen den, mit dem hat er ja sich nicht besonders verstanden, weil die sich zunächst mal schon als Naturwissenschaftler stritten über die Frage mit dem Luftdruck und der Leere im Ort. Das ist ja so ein Punkt, die haben sich einmal getroffen, aber sie waren sich herzlich unsympathisch, die beiden, das blieb einfach so. So dass es dann so Notizen gibt von ihm, dass Descartes ist überflüssig und unnötig und unklar oder so. Die haben wir in den Pensées gehabt, sind auch zum Teil darauf zu sprechen gekommen. Zum Beispiel, wenn Sie gucken, 308, meine ich, Fragment 308. Nochmal so eins. Wo ich eben meine, dass man diese Aussagen, die er dort sagt, eher auf die, nicht auf die Philosophie zu beziehen hat, sondern auf diese Dimension, dass er sagt, es ist also unnütz, solche Sachen aufzunehmen, man braucht das nicht, diese Physik und all die Sachen. Wenn Sie gucken in dem Paper 308, das ist auf der Seite 187, wo er nochmal spricht von dem Abstand der Körper von den Geistern und dann den Abstand der Geister von der christlichen Liebe, also diese berühmte dreifache Ordnung. Von der spricht einerseits die Ebene der Körper und dann ist eine ganze Dimension, also wie vom Punkt zur Linie und von der Linie zur Fläche, ist der Sprung von der Körperausdehnung zum Geistigen. Ein Akt des Bewusstseins, dagegen ist die ganze körperliche Ausdehnung nichts. Also es kommt darauf an, wie versteht sich der Mensch, bin ich hier ein Pünktchen auf dieser Erde und die Erde nur ein Kügelchen im Weltall und irgendwie da so herum und wie soll sich da jemand um mich kümmern? Oder gehe ich von dem Gedanken aus, haben wir gehabt diese Fragmente, das Weltall kann mich zerschmettern, aber ich bin größer als das ganze Weltall, weil ich es weiß. Also so diese Dimension von Punkt zu Linie, sodass also die untere Bestimmung so gut wie gar nicht zählt. Was ist ein Punkt gegenüber einer Linie? Und was ist eine Linie gegenüber einer Fläche? Das ist eben nichts. Eine Fläche ist nicht ein kleiner Körper. Sie hat überhaupt diese Dimension nicht. Und so sagt er, und so gibt es dann nochmal einen Abstand der Geister von der christlichen Liebe. Das sind die berühmten drei Ordnungen, die ansprechen uns. Und dann kann man sich ja fragen, wenn man, deswegen war ja die Wette so ein Versuch, wie kann ich jetzt eigentlich mit Leuten, die auf einer bestimmten Ebene stehen, überhaupt reden von solchen Dingen, die dorthin gehören. Wer wirklich die Körperlichkeit für die Hauptsache hält und das Verlorensein im All und sagen, ja, wir sind da diese Zigeuner am Rand des Universums, wie es da hieß, nicht? Da ist ja nichts zu wollen. Wie bringe ich jemanden dazu, dass er diese höhere Perspektive einschlägt und von dort her blickt? Also von der Tatsache, dass in der Materie und im Raum alles immer nebeneinander ist und auseinander, während beim Denken es ineinander liegt, Selbsthelle des Denkens. Schon das Wort Reflexion ist da ja nicht richtig, denn ich mache ja nicht einen eigenen Akt nochmal auf mein Denken, sondern ich nenne das die Selbsthelle des Denkens. Wenn ich denke, habe ich zugleich mitbewusst, dass ich es bin, der da denkt, dass ich denke. Das ist kein Extra-Akt, den ich dann so malen würde, sondern ich sage, das ist so der direkte Akt und dann kommt nochmal so ein Bogen drauf, obwohl die Tradition das genannt hat, Reflexio concomitans, und Reflexio heißt halt Rückbeugung. Ist aber keine Rückbeugung gemeint, sonst ein direktes Mitbewusstsein. Und dann kann ich, weil ich dieses Mitbewusstsein habe, nachträglich in der Reflexio directa, das dann in den Blick nehmen. mein Beispiel war immer aus dem Lukas-Evangelium, die Emmaus-Jünger, die, nachdem Jesus wieder verschwunden ist, sagen konnte, brannte nicht unser Herz. Wo ich immer sage, die müssen doch den Temperaturunterschied vorher schon gemerkt haben. Aber da haben sie sich nicht drauf besonnen. Da waren sie ja ganz bei den Worten dieses Fremden und haben mit ihm da geredet und gesprochen. Hinterher kommt bei uns an, was vorher auf uns zugekommen ist. Deswegen hat Klaus Hämmerle gesagt, zwei Sätze. Das erste, das Denken ist die sich selbst helle Unangemessenheit an das zu Denkende. Das Denken ist die sich selbst helle Unangemessenheit an das zu Denkende. Und dann sagt er, dem Bewusstsein begegnet das Geheimnis nicht, ihm begegnet, dass es ihm begegnet ist. Weil man eben in der Begegnung selber außer sich ist und nicht bei sich. Und erst wenn man wieder zu sich kommt, kann dann bei einem ankommen, was vorher auf einen zugekommen ist. Das ist einfach die Struktur von Geist. Und dann sehen Sie, dass man damit zweierlei umgehen kann. Man kann sagen, was für eine Sauerei, immer kommt man zu spät, ist man schon weg. Und man kann sagen, nein, das ist genau die Situation, wo es jetzt in der Dankbarkeit ankommt. Und deswegen sagt man so, der Geist ist der Wiederkäuer. Das ist eigentlich immer schon mal da gewesen. Man nimmt dann auf. Da gehören so Begriffe hinein, dass wir erst beim zweiten Mal etwas zum ersten Mal sehen oder so. Cesare Pavese spricht das ein paar Mal an, in seinem Tagebuch auch, dass wir eine erste Beobachtung immer erst bei der zweiten machen. Manchmal gibt es ja dann dieses berühmte Phänomen, dann das Déjà-vu, dass man sich einbildet, man hätte das schon gesehen. Ne? Das kommt genau aus dieser merkwürdigen Situation heraus. Und Lewis hat dafür ein Begriffspaar genommen, ich finde die Wörter nicht ganz glücklich, die hat er von einem australischen Philosophen Alexander übernommen, der in Oxford lehrte, der spricht einerseits von Contemplation, ich beobachte etwas, ich kontempliere etwas, das könnte man übersetzen, ich übersetze das für mich mit Gegenstandsbewusstsein, Objektbewusstsein. Und dann nennt er das andere, leider finde ich, Enjoyment. Das heißt ja eigentlich genießen. Nicht? Das übersetze ich aber mit Selbst- oder Wahrnehmungsbewusstsein. Also das ist diese begleitende Bewusstsein, dass ich jetzt etwas beobachte. Und dann macht er ganz stark, das ist für ihn sehr wichtig, für alle möglichen Themen, nicht bloß der Religionsphilosophie, dass ich niemals einen Gegenstand zugleich in Enjoyment oder Contemplation haben kann. Entweder habe ich also den geliebten Menschen im Blick oder meine Liebe zu ihm. Entweder ich gucke ihn an oder ich schreibe ein Gedicht. Aber es geht nicht beides zugleich. Und das gilt auf allen Ebenen, sodass man sich fragen muss, was machen Leute zum Beispiel in der Religion? Geht es jemand in der Religion um die Religion oder um Gott? Wie sieht das aus bei einer Liturgie? Wie sieht das beim Singen von einem Kirchenlied aus? Also, bin ich wirklich bei Gott oder bin ich eigentlich bei meiner Religion? Ist die Kirche bei sich oder ist sie bei Christus? Und so gibt es dann so Schlager, ich bin verliebt in die Liebe, nicht? Liebt man wirklich den anderen oder liebt man die Liebe? Sagt schon Augustinus auch so, ja, auch die Liebe will natürlich geliebt werden, aber jetzt, wie geht das? Und ich kann, das ist wie ein Drehtürprinzip. Das, was ich jetzt kontempliere, kann ich nicht zugleich enjoy und was ich enjoy, kann ich nicht kontemplieren, sondern dann muss man eben wechseln. Man muss nur wissen, was man tut. Dass diese Spannung da hineingehört. Also kein eigener Akt, sondern eben in dieser Form, wenn ich es zum Akt mache, kann ich nur eins von beiden immer tun. Entweder richte ich mich auf jemand oder etwas, oder ich richte mich auf mich auf etwas richten. Im negativen Fall, man badet dann in seiner Musikalität, so habe ich immer gesagt. Nicht? Wer da im Konzert sitzt und ist zur Hälfte in seiner Musikalität, dem fehlt zur Hälfte der Mozart dann. Nicht? Weil er da so in sich badet. Und das ist natürlich gefährlich in der Liebe, in der Religion, bei all dem, diese merkwürdige Verschiebung, die da eintreten kann. Diese Ipsation. Das müsste man also mitsehen, dass er sagt, wenn ich diese Stufen hier habe, die christliche Liebe, und dann darf ich eben nicht beim Bewusstsein stehen bleiben, sondern dann muss ich in die Liebe hineingehen, wobei Liebe ja klassischerweise genau das sagt, weil beim erkennen, sagt die ganze klassische Tradition, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, hole ich das Gegenüber in mich hinein. Während ich bei der Liebe aus mir heraus auf das Gegenüber zugehe. Und deswegen schreibt der Thomas, wenn ich eben über Gott nachdenke, komme ich immer nur zu einem menschlichen Gottesbild. Nichts hindert mich aber dran, von dieser ungenügenden Erkenntnis, die ich dort nur habe, dann also den Absprung zu machen, der Liebe auf ihn zu, und damit komme ich über mich hinaus. Deswegen die alte Regel, das, was unter uns ist, wird besser erkannt als gewollt, was über uns ist, wird besser gewollt als erkannt. Schmutz Schmutz nennen ist nicht schmutzig, aber Schmutz wollen macht schmutzig. Also dass man da eben gucken muss, was gehört wohin. Und dieser Schritt, da meint er eben, wenn ich da jetzt da philosophisch bleibe, dann kommt das zu kurz. Und diese scharfen Ausdrücke, dass der Descartes da eben unnütz sei und unklar, die meine ich, sollte man eher beziehen auf die naturwissenschaftlichen Streitigkeiten. Aber natürlich färbt das auf das andere etwas ab. Und das ist dann der Punkt, wo ich immer sage, damals als ich über Descartes geredet habe, dass er da wirklich zu den verleumdeten Leuten gehört, die dort auftauchen. Und da wollte ich ihn einfach nochmal aus dem einen Brief von ihm hier etwas vorlesen, der Chanu, das war ein hoher Beamter der Königin Christine, der hat ihm einen Brief geschrieben, wie weit man denn auf bei natürlicher Weise Gott lieben könne. Weil Pascal macht es ja sehr stark eigentlich, nicht? Das ist, man gehört, es geht nur über Christus. Eben nicht der Gott der Philosophen, nicht der Gott der Weisen, sondern nur, also ich sagte erstmal Abraham, aber an sich Jesus Christus ist der Weg. Und Descartes schreibt jetzt hier in diesem Brief, also wo er da antworten soll, da sagt er, weil unsere Erkenntnis sich gradweise bis zum Unendlichen steigern zu können scheint und weil dank der Unendlichkeit der Erkenntnis Gottes diese am Ziel steht, auf das die unsere absieht, also unser Erkennen, können wir sogar ohne weitere Erwägungen zu der Übertreibung gelangen, dass wir wünschen, Götter zu sein, sodass wir durch einen sehr großen Irrtum nur die Göttlichkeit statt Gott lieben. Das schreibt er erstmal nicht. Also man liebt die Göttlichkeit, aber nicht Gott. Weil man sagt, wenn es schon Gott gibt, dann will ich das sein, nicht? Ich weiß sowieso alles besser, wie die Welt dann aussehen sollte. Wenn wir dabei aber auf die Unendlichkeit seiner Allmacht abheben, durch die er so viele Dinge geschaffen hat, unter denen wir nur der geringste Teil sind, ferner auf die Erstreckung seiner Vorsehung, durch die er mit einem einzigen Gedanken alles sieht, was gewesen ist, ist und sein wird und sein könnte, und auf die Unfehlbarkeit seiner Ratschlüsse, die, obgleich sie unseren freien Willen nicht stören, dennoch in keiner Weise geändert werden können, und schließlich auf unsere Winzigkeit einerseits und die Größe aller erschaffenen Dinge andererseits, indem wir die Art und Weise ihrer Abhängigkeit von Gott bedenken und sie in Bezug auf seine Allmacht betrachten, ohne sie in eine Kugel einzuschließen, wie die es tun, die die Welt begrenzt auffassen wollen, dann erfüllt die Betrachtung aller dieser Dinge einen Menschen, der sie richtig versteht, mit einer so äußersten Freude. Joie si extrême, schreibt er. Joie si extrême, mit einer so äußersten Freude, dass er sei denn bis zu dem Wunsche, ungerecht und undankbar gegen Gott seine Stelle einnehmen zu wollen, glaubt schon genug erlebt zu haben, wenn Gott ihm die Gnade erwiesen hat, bis zu derartigen Erkenntnissen zu gelangen. Und indem er sich willentlich gänzlich mit ihm verbindet, liebt er ihn so vollkommen, dass er nichts mehr auf der Welt wünscht, als dass der Wille Gottes geschehe. Dann schreibt er die Karte und dann gibt es Leute, die behaupten, wie zum Beispiel also der Lehrer vom Kollegen Schäffler, der damals gesagt hat, nein, das ist ja ein Heuchler, in Wirklichkeit war der ein Atheist und hat das nur also versteckt. Das ist nicht wahr. Der muss doch den Brief nicht so schreiben an den Chanu, nicht? Sondern das war wirklich seine Sicht, dass er das so sieht. Und sieht das und er liebt dieses göttliche Gebot dermaßen, er achtet es als so gerecht und notwendig, er weiß, dass er so völlig davon abhängen muss, dass selbst wenn er den Tod oder ein anderes Übel davon erwartet, er auch nicht einmal den Willen, es zu ändern hätte, so unmöglich ihm dies sowieso wäre. Wann hat er den geschrieben? Den Brief, der ist vom 1. Februar 1647. Und deswegen sage ich, man muss also dem, Descartes ist natürlich ein anderes Temperament als der Pascal, aber mich stört immer dieses Ausspielen der beiden gegeneinander. Es gibt ja ganze Literatur dazu und Aufsätze immer wieder, also der tolle Pascal, ich finde ihn ja auch toll, deswegen lesen wir ja miteinander. Aber, und dann der Descartes, ja, ja. Nein, das ist die Position von Descartes und da muss man nicht schreiben, dass also der Gott der Philosophen, dass es den nicht gibt. Es kommt natürlich eben darauf an, was verstehe ich unter dem Gott der Philosophen, das ist schon wahr. Und diese neuzeitliche Definition Gottes dann zu sagen, causa sui, das ist natürlich sowieso völlig daneben. Das geht ja leider auf Descartes zurück, nicht? Weil der gesagt hat, Gott ist causa sui. Und meint damit Ursache seiner selbst, was in der klassischen Philosophie ja gar nicht gesagt werden kann, weil ja Ursache definiert ist als etwas, was ein Mögliches wirklich macht. Und man kann sich nicht selber aus der Möglichkeit zur Wirklichkeit bringen. Das hat man auch gleich Descartes gesagt, das ist gleich kritisiert worden. Und er hat gesagt, nein, ich meine das ja gar nicht so streng, ich meine das jetzt nur im Sinn von Grund. Grund heißt etwas, wodurch etwas ist, wird und sich erklärt. Und deswegen kann etwas Grund seiner selbst sein, aber nicht Ursache seiner selbst. Denn Ursache seiner selbst müsste ja heißen, ich fange mich selber an. Und das geht ja nicht. Ich kann nicht mich anfangen, sondern ich kann nur anfangen, wenn ich angefangen werde. Aber ich kann nicht mich anfangen. Und das geht dann bis hin zu Heidegger. Immer sagt er causa sui und sagt, vor der causa sui kann man nicht tanzen und beten, nicht? Und weist deswegen auch den Gott der Philosophen dann ab, während mein philosophischer Gottesname heißt ja das Wovonher meines unbedingt gut sein sollen dürfens. Und das ist natürlich eine andere Bestimmung. Gut sein ist toll, gut sein sollen ist noch toller. Das Wovonher des gut sein sollen dürfens, das ist natürlich das Gute in Person, das Heilige in Person. Und das ist natürlich ein philosophischer Name, mit dem kann man arbeiten und mit dem kann man das, also finde ich, ausdrücken, was eben hier jetzt Descartes in seinem Brief geschrieben hat. Diese Göttlichkeit Gottes, die uns so erfüllt, mit der Möglichkeit, selber göttlich sein zu wollen, während das Richtige wäre, und das wäre, behaupte ich, ist der eigentliche Adel des Menschen, dass er Gott gönnen kann, dass er Gott ist und sich freut, dass Gott es ist. Und das ist ja so die klassische Definition bei Leibniz und so von der wahren Liebe. Wahre Liebe ist die, die glücklich ist über das Glück des anderen. Bewusst von der Positivität formuliert und nicht vom Negativen mit dem Mitleid, weil beim Mitleid immer eine Grenze besteht. Die kann man etwas negativ beschreiben und sagen, wie das Rochefoucauld gesagt hat, auch beim Unglück unserer besten Freunde gibt es immer einen Moment, das uns nicht ganz missfällt. Wir können sagen, in dem Sinn, dass es nämlich mich nicht getroffen hat. Das kann man also im negativen Sinn lesen, man kann es auch im positiven Sinn leben. Mein Kummer, mein Mitkummer mit dem Nachbarn, der sein Kind verloren hat, kann ja nicht so weit gehen, dass ich die Dankbarkeit für das Leben meines Kindes vergesse. Also ich will es gar nicht so wie der La Rochefoucauld beschreiben und hier den Menschen vorwerfen, sondern ich gehe auf die Ebene der Pflichten schon. Ich darf nicht so bloß das vergessen. Weil man da einfach in den Pflichten drin steht, meine ich. Und deswegen wird es deutlicher, wenn ich von der Mitfreude rede. Also man selber fällt durchs Examen durch, aber man freut sich, wenn der Freund bestanden hat oder so. Nicht, dass so Sachen sind, also das Glück am Glück des anderen, das deutlichste Zeichen für Liebe, meine ich. Und dass das der Mensch Gott gegenüber kann, dann nennen wir das Anbetung. Und es ist eigentlich dieses, ich verwechsle mich nicht mit Gott und freue mich, dass Gott Gott ist. Warum soll das jetzt nicht auch für Philosophen und Gelehrte gelten? Wobei bei Gelehrte sowieso daran zu denken ist, dass damit ja auch die Theologen gemeint sind. Nicht? Das sind ja auch Gelehrte, wollen ja auch Gelehrte sein. Also nicht bloß so, dass hier bloß die Philosophen vorkommen, sondern Philosoph ist Savant. Natürlich kann man bei Savant auch an die Naturwissenschaftler denken, nicht? Aber an die Theologen, die wollen es ja doch auch sein. Nicht? Da müssen wir schon mal gucken. Nicht? Und dann kommt ja eben, dann setzt er nochmal ein, Gewissheit, Empfinden, Freude, Frieden, einfach so hintereinander, der Gott Jesu Christi. Also das da schreibt, das ist genau sein Punkt, wo er immer sagt, da wird es eigentlich klar. Also sind das so diese drei Ordnungen? Natürlich ist die Spitze das Wichtigste, aber dann muss man das Zweite muss man nicht schlecht machen. Es ist schön, dass wir die andere Dimension noch dazu haben. Und jetzt notiert er eben so einzelne Schriftworte, die ihn eben in diesen Stunden da so getroffen haben, die Sie hier sehen. Nicht? Das ist ja die Zeit, damals las man ja die Bibel original immer nur auf Latein. Das ist schon merkwürdig. Also so habe ich auch noch angefangen oder so, wo das so war. Aber das mache ich ja schon lange Jahre nicht mehr, sondern es ist natürlich Griechisch, ist also die Sprache vom Neuen Testament. Aber das konnten die ja zum Teil gar nicht. Die hatten die Texte gar nicht, sondern man las eben als Katholik die Bibel Latein vom Hieronymus. Deswegen wird das da immer Latein zitiert. Das war für die so die Originalsprache. Bis hin mit Problemen, die dann da manchmal dann noch auftreten. Deum meum et deum vestrum, ganz wichtiger Satz. Das ist ja der Punkt, ich nenne das ja immer so. Christus ist der, der uns das Vaterunser beibringt, aber es mit uns nicht betet. Er sagt nicht unser Vater, er sagt betet so, unser Vater. Und er sagt, mein Vater und euer Vater. Das muss man mitsehen. Darüber haben die nachgedacht. Und an solchen Punkten kommt man dann zu dem, was dann hinterher ausgearbeitet Trinitätslehre heißt. Und da kann man nicht sagen, ja, das steht nicht in der Bibel, das gibt es gar nicht, das ist neuplatonische Spekulation, das ist natürlich falsch. Sondern die haben über solche Sätze angefangen nachzudenken, was heißt das? Dass er uns als Vater unser lehrt und nicht mit uns betet. Und dann war ja der erste Anknüpfungspunkt, zu gucken, was finde ich da im Alten Testament und was finde ich da? Das Buch der Weisheit. Und dann steht dann, Gott schuf mich vor allen seinen anderen Werken. Und da hat der Arius angeknüpft und das hat eingeleuchtet. Und dann war es, wie der Hieronymus schreibt, war auf einmal der Erdkreis wachte auf und war arianisch geworden. Das gefiel auch den germanischen Kaisern, Königen also so, zu sagen, ein Gott, ein Reich, ein Führer, nicht? Alles also klar und deutlich. Und dann war bewahrt der Monotheismus, ein Gott. Und dann eben jetzt die Weisheit, als die Weisheit Gottes, die dann bei der Schöpfung sonst dabei ist und die Menschen liebt oder so, aber eben ein Geschöpf, super Geschöpf, aber Geschöpf. Und dann blieb also der Papst übrig und noch eine Handvoll Bischöfe und dann ist eine ganze Weile gegangen, bis sich das dann durchgesetzt hat gegen den Widerstand, vor allen Dingen eben auch der Kaiser, zu sagen, nein, Arius, das ist nicht der Weg, hier ist mehr. Er ist nicht bloß ein Supergeschöpf. Und deswegen war ich so völlig konsterniert, als im letzten Jahr, das Lesejahr C, das war mir vorher nie so aufgefallen, die tatsächlich am Trinitätsfest das Kapitel genommen haben, die Liturgen, da in Trier und ich weiß nicht wo, da wird dann der Weisheitstext gelesen. Ich höre nicht recht. In der Kirche. Gott schuf mich am Anfang der Wege. Das geht ja wirklich nicht. Weil die dachten, wir müssen irgendeinen Text finden, der dazu passt, dann nehmen wir den da. Nicht? Das geht nun tatsächlich nicht. Also das muss man mithören, warum man das hier hinschreibt. Nicht? Deum meum et vestrum, das heißt, er ist eben nicht einfach ein Geschöpf wie die anderen. Sondern er ist wirklich dieses Dasein Gottes selber. Das ist eben die menschgewordene zweite Person der Gottheit. Und deswegen muss ich diesen Punkt finden und dort ansetzen, um also wirklich bei dem zu stehen, was eigentlich in der Bibel gemeint ist und im Christentum gemeint ist. Und von dort her kann man sich natürlich wundern und fragen, wie das zum Teil heute bei einer Reihe von Theologen steht, wo dieser Gedanke weg ist. Also Küng sagt nicht, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Er sagt, das ist zu griechisch und das ist zu schwierig. Er meint auch, das sei für ihn der wichtigste Mensch, aber zu sagen, Gott von Gott, das ist ja griechisch und das geht nicht. Und bei jedem runden Geburtstag kam dann wieder zu lesen bei den Kollegen, warum macht die Kirche nicht endlich seinen Frieden mit ihm? Ich habe den Studenten immer nur gesagt bei uns, der muss sich nur hinstellen, das Credo aufsagen. Alles ist fertig. Also man gucken muss, wann ist man Christ? Und da sagt der Paulus ganz deutlich, Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Herr, Kyrios, ist in der griechischen Bibel, und das ist ja meistens die, die auch im Neuen Testament zitiert wird, fast immer. Nicht ganz immer, aber fast immer, da ist Kyrios die Übersetzung für das Tetragramm, für diesen unaussprechlichen Namen Gottes. so wie bei Luther auch. Er besetzt auch Herr an der Stelle dann. Also Christus ist einer, der sagt, Jesus Christus ist Gott. Nicht der Vater, aber eben, wie es dann ausgearbeitet wird im Credo. Und das spricht er hier an. Ne? Darauf läuft es da hinaus. Und dann eben dieses nächste Wort von der Ruta, dein Gott ist mein Gott, also dass er sich eben da jetzt dazu bekehrt. Man muss auch hinter diesen ganzen Texten sehen, weil das ja so ein eigenwilliger und stolzer Mann war, der Pascal, was das ihm bedeutet hat, auch diese Forderung, du musst dich einem geistlichen Führer unterstellen, du musst dir gehorchen, so, wo er sich einfach gesträubt hat und nicht wollte, sagt er, also kann ja nicht gehen, nicht? Und hier, ab da war er dann irgendwie besiegt, nach dieser Erfahrung, nicht? Deswegen gehört das nochmal so mit hinein. Also, dein Gott ist mein Gott, dass er das übernimmt, das heißt, ich habe nicht unmittelbar mit Gott selber zu tun, sondern ich komme zu Gott durch andere. Das sagt ja die Ruth zu ihrer Stiefmutter und geht ja mit der dann mit da in Israel und kommt ja so dann in den Stammbaum Jesu hinein. Also vergessen der Welt und aller Dinge, nur Gottes nicht. Nicht? Darauf kommt es also an, augustinisch, nicht? Also die Formel bei Augustinus heißt ja, Liebe Gottes bis zum Hass auf sich selbst oder Liebe zu sich bis zum Hass auf Gott. Das sind so diese scharfen Antithesen, die der Rhetor Augustinus immer wieder hat und die natürlich auch Port-Royal bestimmt haben und die auch beim Pascal eine Rolle spielen. Meistens übersetzt man das heute ein bisschen sanfter, es ist ja auch ein bisschen sanfter gemeint. Aber Pascal spricht ausdrücklich vom moi haïssable, vom zu hassenden Ich. Und dann hat man wieder gesagt, ja, das ist Masochismus oder so. Nein, er meint tatsächlich diese Punkte, dass man sagt, weil man, wenn man in sich hineinguckt und sieht, was da alles in einem drin steckt, an Gier, an Neid, an Missgunst und. Irgendwann soll man ja auch gar nicht so genau hingucken, haben die geistlichen Lehrer immer gesagt. Man guckt besser auf das Gute, anstatt dass man da in seinen eigenen Tiefen rumwurrt. Also, das gehört also mit dazu. Ich lasse also alles andere. Ich suche ihn, die eine Perle, sagt Jesus, nicht? Den einen Acker, wo der Schatz drin ist. Das ist ja eine Engführung, die da drin steckt. Die soll sein. Und wie finde ich ihn nun? Und das ist dann wieder der nächste Gedanke. Ich finde ihn eben nicht, meint er, auf philosophischem Weg. Nicht so, wie der Descartes das da macht, sondern ich finde ihn nur aus den Wegen im Evangelium. Das ist diese scharfe Formulierung, so wie eben dann bei Luther steht, Gott außerhalb Christi suchen ist der Teufel. Das ist so scharfer Augustinismus, wenn man das also in dieser Schärfe durchvollzieht. Katholisch ist das nicht eigentlich, aber als Element gehört es natürlich mit hinein. Und das ist bei ihm sehr ausgeprägt dann da. Und von dort her, wenn man das also kann und tut, ist der nächste Gedanke dann die Größe der menschlichen Seele. Das heißt, wir sind einerseits klein und armselig, aber andererseits können wir das ganze Weltall umfassen, nicht bloß das, sondern wir können ja den Gedanken fassen, Anselm, id quo maius cogitari nequit, das, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Das ist ein toller Gottesname. Nochmal, das heißt nicht das Höchstdenkbare, wo ich so den Pfeil hochschieße und immer bleibt er stehen und fällt wieder runter. Nein, ich gucke auf meine Grenze sozusagen von außen drauf. Ich kann nochmal darüber hinausdenken und dort positiv sehen, das geht nicht. Das ist was anderes als das Höchstdenkbare. Und deswegen kommt er ja dann in der Mitte dieses Proslogion im 15. Kapitel, das besteht nur aus einem Satz, zu dem Satz, ich kann noch denken, dass es etwas gibt, was höher ist als mein Denken. Also ist Gott nicht bloß das, worüber hinaus nichts Höheres gedacht werden kann, sondern das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, ist etwas, was schon größer ist, als was ich denken kann. Das kann ich aber noch denken, dass er größer ist als mein Denken. Merken diese Dialektik, die da drin steckt. Nicht? Ich denke, dass es größer ist, als was ich denken kann. Man kann das dann Andenken nennen. Hegel spielt auch mit dem Wort Andacht und verwendet das also in der Phänomenologie, schon in der Vorrede, mit dem dran hindenken, dass so etwas möglich ist. Weil der Gegenschleiermacher sagt, es geht nicht ums Gefühl, es geht ums Denken. Man hat sich dann Schleiermacher durchgesetzt. Und heute sehen die Leute eigentlich die Religion weitgehend immer wieder als ein Gefühl. Und von Schleiermacher her. Gefühl der Abhängigkeit, Gefühl der Verwiesenheit und so. Nein, nicht Gefühl, gedacht. Aber gedacht über sich hinaus. Also, und das ist die Größe dieser menschlichen Seele. Also die eigentliche Größe der menschlichen Seele ist, dass sie denken kann, etwas, was größer ist als sie selbst. Statt einfach sich selbst zum Maß zu nehmen. Das ist ja der Punkt, das ist ja ein Thema bei Platon, haben sie das ja durchgeführt, nicht? Der eben gegen diesen Satz, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist, immer wieder losgelegt hat und dann ausdrücklich in seinem letzten Buch, in den Gesetzen, das ausdrücklich nochmal anspricht und sagt, Gott allein ist allen seligen Ernstes wert. Nicht der Mensch ist das Maß, sagt er, sondern Gott. Und das ist die Größe, dass man sowas denken kann, also nochmal über sich hinaus. Wobei dann dieses über sich hinaus ja nochmal in der merkwürdigen Situation besteht, dass dann hier dann ein Gott geglaubt wird, der Mensch wird. Großer Gott ist ja nochmal eine relativ einfache Sache. Sondern das, was nicht geht, und da gerät ja dann eben das Christentum in Konflikt, wie wir ja wissen, mit den beiden anderen Schöpfungsreligionen. Wie kann sich das Christentum sowas also einbilden, dass das ein Baby sein kann? Das ist einfach blasphemisch. Und das muss man schon versuchen nachzuvollziehen, was da in einem Muslim vorgeht oder in einem Juden. Auch im Juden, eben natürlich. Bei Levinas wurde schreibt, wie kann man sowas, also verrückt. Müssen sie sich schon zusammenreißen, um da nett zu bleiben eigentlich. Nicht? Gerade wenn es ihnen wirklich um Gott geht. Also und dann geht er wieder zurück eben, dieser Gott, der also der Gott Jesu Christi ist und zitiert eben dieses Wort aus dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet, nicht? Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Nicht? Und er hat es dann uns erzählt und sagt uns ja, ihr seid nicht Knechte, ihr seid Freunde, weil ich euch das sage. Und das ist ja ganz gezielt, weil es das im Griechischen ja nicht gibt. Thomas nimmt das dann auf und sagt, die eigentliche Liebe zwischen Gott und Mensch ist Freundesliebe. Während Aristoteles sagt, das ist Quatsch. Es gibt keine Freundschaft zwischen Göttern und Menschen. Das kann es ja gar nicht geben. Das ist Hybris. Genau das wird aber gesagt, Freundschaft. Und das nimmt also dann Thomas auf und sagt, das macht christliche Liebe aus. Das ist eine Liebe der Freundschaft ist zwischen Schöpfer und Geschöpf.
Könnte es sein, dass dieses Phänomen, dass es eben die ganz besondere Situation gibt, ja, die ganz besondere Konstellation, ja, die natürlich auch erstmal mit dem Denken so nicht, kann zwar gedacht werden, aber nicht so,
wie sie erfahren wird. Ja, genauso. Nee, deswegen ist das unersetzlich und deswegen finde ich das wirklich einen unglaublichen Glücksfall, dass wir also nicht bloß diese Fragmente von ihm haben und die Texte, sondern dass man tatsächlich dieses Blatt gefunden hat, da in seiner Jacke, das hätte ja auch verloren gegangen sein können, dann könnte man auch leben, also natürlich geht die Welt auch weiter, aber das ist schon ein kostbarer Fund. Das sind Menschen, die also so scharfsinnig und Wissenschaftler, so durch und durch und mit seinen auch Charakterfehlern oder so, mit seinem Hochmut, mit seiner Streitlust, mit all den Geschichten. Was hat es da auch Ärger gegeben um Geld, mit der Mitgift seiner Schwester da in den Orden hinein oder so Geschichten. Also es war äußerst unangenehm, alles Mögliche immer wieder. Und dann macht er jetzt also hier diese Erfahrung und das krempelt ihn völlig um. Außerdem, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass er, wie er schreibt an einer Stelle, seit seinem 20. Lebensjahr nie ohne Schmerzen war. Und einfach so zerrüttet, mit immer Kopfschmerzen und so, was da genau war, wissen wir ja nicht, nicht? Aber war er krank, ist ja auch ganz, ganz früh gestorben, nicht? Ist nicht alt geworden. Das muss man auch nochmal sehen. Also das ist alles mit hinein gehört dort, aber trotzdem, also wirklich eine schwierige Person. Das muss man einfach ungeniert sagen. Und hier jetzt also hat es ihn einfach verwandelt und ab dort ist er eben ein anderer Mensch. Also die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Also nur von dort her kann man ihn wirklich kennenlernen. Nicht? Belegt er hier einfach, wie das da ist. Und dann Freude, 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 Tränen. ich habe mich von ihm getrennt. Das kommt dieser Rückblick, der gehört ja auch immer dazu. Nicht? Bei Augustinus heißt das, spät habe ich dich geliebt, ewige Schönheit. Nicht? Dieser Gedanke, der dann immer dort hineinkommt, sobald man entdeckt, wie es eigentlich richtig ist, muss man natürlich voller Kummer sein darüber, dass man es erst jetzt entdeckt. Das gehört natürlich dazu. Wenn der Wecker klingelt, weiß man, man hat schon zu lange geschlafen. Nicht? Eigentlich müsste man so wach sein, dass man von selber da aufwacht. Kommt ja im Hohen Lied auch vor, nicht? Wo die schläft und dann geht der Geliebte wieder weg und so. Und so alle diese Punkte, die da immer mit hineingehören. Also Freude, 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 Tränen. Freude ist ja auch ein ganz wichtiges Wort. Nicht? Heute reden die Leute immer von Spaß. Von Freude haben wir ja gesprochen. Gestern in der Vorlesung habe ich nochmal, ich meine, das sei von Balthasar, aber ich gucke nochmal nach und werde es beim nächsten Mal sagen, von wem dieser Satz ist, dass es zur Freude mehr Mut braucht als zum Ertragen des Schmerzes. Weil die Freude so die dunklen Gegenkräfte aufruft. Man braucht mehr Mut zur Freude. Das gehört dann hinein, dass beim Seneca steht, verum gaudium res severa. Wahre Freude ist eine strenge Sache. Wo das nochmal hingehört. Also das ist nicht einfach ein Vergnügen, sondern es hat nochmal so eine Nummer nochmal mit dazu. Also es ist Freude, ja, aber eben Freude und nicht also Vergnügen und nicht Spaß, sondern hat eine andere Gestalt nochmal. Und da jetzt also diese Gedanken, ich habe mich von ihm getrennt, und dann zitiert er wieder also einen Text da eben, sehen ja, Jeremia steht ja dahinter hier, die Reliquierung me fontem aquae vivae, mich, die lebendige Quelle, haben sie verlassen. Warum da verlassen steht, weiß ich nicht. Die Reliquierung heißt, sie haben verlassen, das ist perfekt, nicht? Sie haben verlassen. Und dann eben die Rückfrage, mein Gott, wirst du mich dann verlassen, nicht? Und dann gibt es ja diese Worte, die Paulus ja extra so formuliert, auch wenn wir untreu sind, er bleibt sich treu, er kann es gar nicht. Und wenn er einfach, also gut ist. Das ist nicht eine Beeinträchtigung der Freiheit, sondern das ist das eigentliche Maß der Freiheit. Das ist so ähnlich, wenn jemand mit ganzem Herzen Ja sagt, kann er da nicht zugleich Nein sagen. Also es ist ein anderes Nicht-Können. Deutlich, ja? Also man sagt, er kann nicht. Dass man das missverstehen kann, das ist ja eine der Geschichten, die der Freud so liebt und extra zitiert, dass Heinrich Heine ja auf dem Sterbebett gesagt haben soll, als der Priester ihn auf die Barmherzigkeit Gottes verwies, dass er gesagt hat, bien sûr qu'il me pardonnera, c'est son métier. Klar wird er mir da vergeben, das ist ja sein Beruf. Wenn er es gesagt hat, aber Freud zitiert das natürlich so mit innerem Beifall in seinem Buch da über den Witz, den Text. Nicht? Also so kann man das natürlich lesen. Gemeint ist, dass natürlich Gott sich treu bleibt. Und das ist seine Unveränderlichkeit. Nicht? Aber eben aus dieser Selbstidentität heraus. Nur mal, wer ganzen Herzens Ja sagt, kann nicht zugleich Nein sagen. Das ist gemeint. Das ist also keine Einschränkung von irgendwas. Aber natürlich fragt man das, wirst du mich verlassen? Nein, nur, dass Gott eben niemanden zwingen kann. Da sage ich auch jetzt mal, kann. Denn wenn er Freiheit will, will er sie eben nicht aufheben. Und gibt dann eben, wenn einer Nein sagt, wie dem Teufel, gibt er dann eben die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und sagt nicht, nee, dafür ziehe ich jetzt mein, so haben wir nicht gewettet, da ziehe ich jetzt meinen Beistand zurück. Nein, gibt's. Und er kann da nichts machen. Also, möge ich nicht auf ewig von ihm getrennt sein? Das ist genau der Punkt. So ein Satz, da müssen Sie wieder denken an das 8. Kapitel im Römerbrief am Ende, wo dort der Paulus sagt, also nachdem Gott seinen Sohn für uns dahin gegeben hat, da kann ja überhaupt nichts mehr passieren, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weder Mächte noch Gewalten, überhaupt nichts. Das steht da und ich sage ja immer dazu, das habe ich ja schon öfter gesagt, Gedankenstrich außer mir selbst. Deswegen müssen wir von niemandem so auf der Hut sein wie vor uns selbst. Niemand kann uns das antun, nur wir. Wir können Nein sagen.
Weil wir uns eben vor der Freude verschließen können. Ja?
So ist es, ja.
Der Vorgang der Freude ist es sozusagen, wo dieses Verschließen auch.
Genau so.
Da ist es ja schon.
Ja.
Oder dann ist das der Hass, also da habe ich ja diese Verschließung,
ja.
Etwas.
Ja.
Was ja manchmal das Leben vielleicht einfacher macht.
Ja, so ist es, so ist es. Also das muss man sich wirklich klar machen und dann versteht man auch so Sätze von Pascal, wenn der sagt, moi haïssable oder so. Natürlich soll das nicht in den Selbsthass hinauslaufen, jetzt im Wortsinn, das ist natürlich Quatsch und das ist eine Gefahr, die drin steckt. Aber dass man hier in besonderer Weise sich angelastet ist, das ist ja das, was auch die Existenzphilosophie sagt, nicht? Und das muss man schon mitsehen, dass das, nochmal, niemand kann uns so gefährlich werden, wie wir selbst uns. Niemand. Und hier ist das dann jetzt so in dieser Form so ausgedrückt. Also man kann darauf hoffen, trag mich, hilf mich, hilf mir. Was Gott nicht tut, ist uns vergewaltigen. Aber natürlich gibt es einen Beistand, eine Hilfe. Ich kann der Freiheit helfen, nicht? Sie mit unterstützen. Das kann man machen, aber nicht mehr. Und dann eben, was ist das ewige Leben? Und dann zitiert er wieder aus den Abschiedsreden, nicht? Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Nicht? Genau diese, darum geht es und deswegen hier jetzt Jesus Christus, Jesus Christus. Und dann dieser Gedanke, der wirklich hingehört, das ist das, was die geistigen Lehrer immer gesagt haben und wo ich feststelle, dass das heute viele Leute überhaupt nicht verstehen, stelle ich immer wieder fest. Ich habe mich getrennt, ich habe mich entzogen, ich habe ihn verleugnet und gekreuzigt. Also ist das klar? Glauben wir, kann sich jeder von uns hier fragen, ein Christ sollte eigentlich davon überzeugt sein, dass er selbst was mit dem Kreuz zu tun hat. Oder umgekehrt das Kreuz mit ihm. Wenn der normale Mensch denkt, nein, nein, also für Stalin und Hitler muss er sterben, aber doch nicht für mich. Bin zwar nicht, also da toll heilig, aber so doch auch wieder nicht. Nicht? So denkt man so. Und dann muss man das erst merken, deswegen haben die geistigen Lehrer immer gesagt, erst am Kreuz kann man ablesen, was Schuld ist. Denn die erste Folge von Schuld ist ja die Trübung des Bewusstseins. Das muss man sich klar machen, ganz abstrakt. Die erste Folge von Fehlverhalten ist eine Trübung des eigenen Bewusstseins. Man kann das meinetwegen mit diesem zu Tode zitierten Satz aus dem Kleinen Prinzen ausdrücken, dass man nur mit dem Herzen gut sieht, wo ich dann immer dazu tue, aber nur mit einem reinen Herzen, einem guten Herzen. Falsches Herz sieht falsch. Und die erste Folge von Schuld, Trübung des Bewusstseins, wie kann ich das beweisen? Ganz einfach, dass in der Regel, wenn wir uns verschulden, wir uns erstmal entschuldigen. Vom Vater Adam angefangen. Der statt zu sagen, sei mir armem Sünder gnädig, sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Das heißt, statt die eigene Schuld einzugestehen, sagt man für sich selber, nein, nein, da bin ich so reingerutscht und da hatte ich Gründe und das geht ja quer durch. Wie oft habe ich das gehört von Freunden, Priesterfreunden, die zum Beispiel im Gefängnis arbeiten. Also man sagt, auf die Dauer ist das fast überall so, dass die Leute dann sagen, ja, die anderen sind wirklich Schufte und Schweine oder so, aber ich bin da so reingerutscht und habe eben Pech gehabt oder so ähnlich. Wirklich sehr selten, dass jemand auf die Dauer sagt, nein, das war ganz fürchterlich von mir. Und so gehen wir auch um mit unseren Verfehlungen anderen Menschen gegenüber oder so, dass wir eben nur unsere Entschuldigungsgründe haben, wo ja auch was dran ist. Aber nur der Kern ist wirklich, also nochmal, dieser Satz meine ich, der ist belegt damit, die erste Folge von Schuld ist Trübung des eigenen Bewusstseins und damit gerade auch über das Ausmaß der Schuld. Sodass erst in der Bekehrung, in der Umkehr, das aufgeht, was da wirklich war. Und dann heißen ja auch die Formel, wie konnte ich nur oder so ähnlich. Die gehören ja dahin. Und deswegen muss man da sich nicht wundern, dass es manchmal so komisch klingt bei den Heiligen auch oder so. Das ist völlig unübertrieben, die Erfahrung, die man erstmal dort macht, dass man sagt, man sieht es, denn die wirkliche Abgründigkeit, die dann erstmal da drin steckte, die man damals natürlich nicht bemerkt hat. Und dann könnte man sagen, aha, dann bin ich ja entschuldigt, wenn ich es nicht gemerkt habe. Nein, sagen die, gerade dass du es nicht gemerkt hast, ist die Schuld. Das ist ja bei dem Satz, wie lese ich den Satz? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es gibt Leute, die lesen den Satz als Entschuldigung. Sonst ist es doch nicht so schlimm, die wissen ja gar nicht, was sie tun. Und es gibt genug Leute, die das so lesen, also geistige Lehrer, die sagen, nein, das ist genau das, was hier eigentlich zu vergeben ist. dass die so sich verloren haben und sich schon so verrannt haben, dass sie das gar nicht merken. Das Grässlichste, was ich auf der Ebene kenne, ist diese berühmte Rede vom Himmler vor den KZ-Schergen, wo er sagt, was ihr da geschafft habt, Leichenberge rechts, Leichenberge links und dabei sauber geblieben zu sein, das ist ein Ruhmesblatt für Jahrhunderte. Das ist die deutlichste Beleg für das, was ich hier jetzt meine. Das ist also nicht das, was man dort tut, entschuldigt, sondern dass man so sehr selber in diese Verwirrung hineinkommen kann, dass man das sogar für positiv hält. Wird ja meist in den Schulen gelesen, so Oberstufe oder so, ist auch der Text auf.
Und der Satan heißt ja Verwirrung, ne?
Ja, ja. Also man weiß im Grunde schon, dass das falsch ist, was man da macht. Aber wie gemein das ist, was man da macht, das weiß man eben nicht im selben Maß. Das kann man erst merken, wenn man sich bekehrt. Man kann wieder sagen, das ist noch so ein letzter Schutz auch für den Verboten, weil er sich sonst eigentlich nur also auslöschen müsste. Was da wirklich ist, merke ich erst schon, wenn ich die Begnadigung angenommen habe. Dann kann man es auch irgendwie so verkraften, dass man daran nicht also total zugrunde geht. Das müsste man mitsehen. Also dass hier gerade diese Trübung des Bewusstseins nicht eine Entschuldigung in dem Sinn ist, sondern gerade das eigentlich nochmal ist. Also ich habe mich von ihm getrennt, ich habe mich ihm entzogen, ich habe ihn verleugnet und gekreuzigt, nicht? Dass man das wirklich also ganz in diesem Sinn mitsieht, anders als wie in diesem kaschubischen Lied da, nicht? Oder diesem Weihnachtslied da, dass man sagt, wärst du doch bei uns geboren, hätten wir dich nicht in den Stall geschickt oder so, nicht? Das waren bloß die bösen Juden da in Jerusalem, in Bethlehem, nicht? Nein, nein, bitte.
Kann ich irgendwie argumentativ ansetzen, wenn von bestimmten psychologischen Richtungen behauptet wird, ja, es geht ja nur um die Weiterentwicklung und Schuld und Sünde seien nur gewissermaßen eine Ausflucht der Seele, um in bestimmten Erfahrungen stecken zu bleiben, weil man den nächsten Schritt ins Unbekannte hinaus nicht gehen will. Damit wird aber gerade Schuld und Sünde ja kamufliert oder wegdiskutiert.
So ist es. Also ich meine schon, dass man da noch ansetzt. Ich versuche es. Die Frage ist, ob man es natürlich im Einzelfall erreicht. Das gehört für mich tatsächlich zu den schlimmen Dingen, weil diese Leute sich so gescheit vorkommen und da alles drin ist. Deswegen habe ich so meine Probleme mit den Jungianern, wo das so ein bisschen also so drinstecken kann. Man könnte ja mal so anfangen und im ersten Schritt sagen, es ist tatsächlich so, das ist ja auch gemeint, dass Gott sogar also auf krummen Linien gerade schreiben kann und auch noch mal die negative Erfahrung zu was Positivem machen kann, dass tatsächlich es unter Umständen keinen anderen Weg gibt, zur Vernunft zu kommen, als durch den Fall hindurch. Das kann Gott natürlich nicht wollen, aber er kann es zulassen, um das jetzt so in der klassischen Theologensprache zu sagen. Das gibt es ja. Wenn zum Beispiel eine Beziehung, eine Ehe, die eben sich so sehr so verschlammt und es geschieht eigentlich nichts mehr, wo dann erst aufgrund dann eines Seitensprungs oder so nochmal aufwachen und dann entweder sagen, nee, da kämpfen wir nochmal drum oder eben, meist geht man heute auseinander, nicht? Aber wo auch andere sagen, nein, jetzt haben wir doch gemerkt, wo wir eigentlich gelandet sind und wir hätten vorher aufwachen sollen. Also es kann also ein Weg sein, weil die anderen nicht gegangen werden. Richtig wäre, wenn ich über jede Freude, die ich habe und über jedes Geglückte dankbar wäre, und Danken und Denken gehören ja zusammen, dann wäre das nicht nötig. Also das, denn die fragen dann, was hast du als Alternative anzubieten? Dann sage ich, genau das biete ich an, die Dankbarkeit. Wenn ich also weiß, was ich dort habe, dass mich jemand mag und dass mich jemand erträgt und dass das geht und das geht und so geht, dann brauche ich nicht erst in sowas hinein zu geraten, um zu entdecken, was das ist. Und dann muss es auch nicht sein, sondern es könnte über diesen Weg, und der ist eigentlich gemeint, gehen. Deswegen ist es so wichtig, die Dankbarkeit einzuüben. Da muss man jetzt wieder so reden, dass das kein reines Moralisieren ist, sondern muss man sprechen über das, was Geben heißt. Das Geben ja heißt nicht bloß, ich gebe etwas, sondern ich gebe vor allen Dingen mein Geben, ich gebe mein Wohlwollen, ich gebe mich. sodass dann dieses Wort hingehört, was ich ja so liebe vom Franz von Baader, über die Dankbarkeit, dass Dankbarkeit heißt, die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Also es geht nicht um irgendwelche Moral, sondern es geht um schlichte Gerechtigkeit. Wenn mir jemand wirklich was gibt, dann gibt er immer sich in einer gewissen Weise. Katholisch könnte man von Sakrament reden. Rana redet von Realsymbol. Ich gebe also etwas, aber ich gebe in diesem Geben, nochmal sage ich es, mein Geben, mich selbst als Gebenden. Ich kann mich ja nicht wegwerfen, das ist der Unterschied von Preisgabe und Hingabe. Nicht? Sondern Hingabe geschieht ja gerade so, dass meine Formel heißt da, dass sich die Freiheit gibt in der Gewähr ihrer Unfasslichkeit. Ich kann das Geschenk in die Tasche stecken, aber niemals den Schenkenden. Ich kann auch sein Wohlwollen nicht in die Tasche stecken. Sondern in die Tasche stecken kann ich nur die greifbare Gabe. Das nennt Rana dann das Kategoriale. Und dahinter steht eigentlich das Transzendentale, also die Freiheit selber, die Hingabe, das Herz oder so, wie Sie sagen wollen. Und das kann ich nur so haben, dass ich es glaube. Mein Bild war dafür, irgendwann habe ich das so gefunden und finde das nach wie vor hilfreich, eine Quelle kann ich nicht so haben, dass sie mir aus der Hand fließt. Dann ist es nur noch eine Pfütze. Sondern die Quelle fließt mir in die Hand und dann kann ich sagen, das ist die Versuchung, die da drin steckt, sagen, da habe ich ja die Quelle gar nicht. Ich kriege ja immer nur den Abfluss. Das ist ja kein wirkliches Geben. Das eigentliche Behälter ja. Und dann sagt die menschliche Weisheit, das ist Blaubarts achte Kammer, das sind die vergrabenen Leichen im Keller. Kann ich glauben, dass die Quelle, die mir in die Hand fließt, wirklich die ganze Quelle ist? Oder muss ich sie rumdrehen und in die Hand nehmen? Und dann ist sie weg. Also das ist meine Formel des Jahres. Freiheit gibt sich so, dass sie sich in der Gewähr ihrer Unfasslichkeit gibt. Und Gewähr meint ja hier doppelt. Gewähr meint einmal, dass es gewährt wird, es wird geschenkt. Und andererseits, dass es gewahrt wird, dass eben die Freiheit Freiheit bleibt. Das unterscheidet Preisgabe von Hingabe. Das andere wäre Hörigkeit. Freiheit, die sich wegwirft, wäre weg. Nein, sondern sie gibt sich so, dass sie sich immer wieder neu gibt in Freiheit und nicht in Hörigkeit. Deswegen gibt es ja manche Leute, die sagen, nein, ich habe lieber einen Hund. Der ist treu. Nee, der Hund ist eben hörig. Und nicht frei.
Ich frage mich jetzt manchmal im Eucharistieverständnis, wo ja so katholischerseits gegen dieses nur symbolische Verständnis so stark gemacht wird, dass es eben wirklich der Leib des Herrn ist, wo man aber trotzdem, das was du gerade gesagt hast, nochmal einzeichnen müsste, dass ich seinen Leib empfange, aber nicht seine Seele.
Eben ich also empfange den ganzen Christus, das ist, meine ich, wäre zweierlei dazu zu sagen. Also erstmal schon der Gedanke, der ist ja schon im Mittelalter immer diskutiert worden, was frisst die Maus? Das ist war ein berühmter Zwischenfall bei Hegel. Hegel, der in seiner Vorlesung gesagt hat in Berlin, die Katholiken müssen, wenn eine Maus die Hostie frisst, die Maus anbeten und den Mäusedreck. Und dann hat sich der Kaplan von der Hedwigskathedrale hat sich beim Minister beschwert und der Minister hat den Hegel angeschrieben und der Hegel hat gesagt, was soll der bei mir in der Vorlesung, ich bin ein aufrechter Lutheraner. Und das geht nicht, der ist dann noch einmal gekommen und da haben die Studenten alle gescharrt oder so und dann ist er weggeblieben und nicht mehr gekommen. Also insofern geht das vom Mittelalter bis dorthin und dieser Brief, der fehlt in der Meinerschen Briefsammlung. Ich habe das auch dem Herrn Meiner gesagt, der hat gesagt, ja, wenn Sie es irgendwann neu drucken, nehmen Sie den auch auf. Warum der denen entgangen ist, da kann man nur spekulieren drüber. Er ist woanders erhalten, also man kann ihn gut lesen, sonst kennte ich ihn ja auch nicht. Ne? Aber er steht nicht in den offiziellen Bänden bis jetzt drinnen und in den großen Werkausgaben ist meines Wissens die Briefausgabe noch nicht da. So, und die gibt es also nur in diesen kleinen Ausgaben und da fehlt da drin. Also, erster Punkt, tatsächlich hat die Maus nicht Christus empfangen. Das heißt, ich muss also real, darf ich also jetzt nicht im Sinn von sachhaft oder so denken. Genau wie das nicht geht, dass man, das war ja auch früher, das hat man, ich weiß, Pater Bert mir das erzählt, sagte, wie er da so dort war und wie die Nonne den beibrachten, dass man niemals auf den Jesus beißen darf bei der Kommunion. Nicht? Also diese Vorstellungen, die da so drinstecken, das ist genau nochmal Physizismus, muss man das nennen, Physizismus. Nicht? Das ist nicht gemeint. Symbolisch kann also richtig verstanden werden, im Sinn von Realsymbol. Es kann aber natürlich auch gegen überhaupt, also gegen die Meinung, aber zu Recht steht es gegen hier bei dem. Und das muss man auch untersuchen. Diese berühmten Abendmahlstreitigkeiten im Mittelalter, das ist auch untersucht und da ist keine Diskussion eigentlich unter den Theologen, dass dort auf der einen Seite wirklich Physizisten dran waren und sagten, nein, das ist eben richtig einfach so Fleisch. Da gehören dann auch diese Dinge hinein, die mir völlig unverständlich sind, dass da in Italien ja zum Beispiel so ein Stück Fleisch verehrt wird. Und viele fromme Leute sagen, und auch drei Kardinäle haben dazu gestimmt im Laufe der Jahrhunderte, dass das wirklich jetzt ein Beleg sei für die Gegenwart Jesu Christi. Die wirkliche Bewandlung, in meinen Augen kann das nur falsch sein. Weil es nicht, der einfache Argument ist schon der verklärte Leib ist ja was anderes als der hiesige. Also wie immer man das erklärt, zu behaupten, das sei einfach so, kommt für mich nicht in Frage. Aber ich kenne genug Leute, die das wirklich also fromm verehren und das großartig finden. Und das meine ich sei nicht richtig.
Aber vielleicht durch ihr Denken, dann wird es so. Ja, also das Denken macht es dann unter Umständen ja auch zu diesem verkehrten Leib. Also
ich bin ja, eben, ich sage eben. Deswegen ist, ich will nur sagen.
Aber die denken ja, das ist das. Die, dazu muss man unter Umständen sogar denken, dass das jetzt das Fleisch ist.
Also ich meine eben, das ja, ist ein so ganz tiefer Irrtum. Ja, nee, so funktioniert es. Und das sind ja Leute, wie sie sagt, die berufen sich da. Ich habe jetzt im Moment, habe ich den Namen von der Stadt da nicht im Kopf. Aber es ist, ich meine, es heißt ein bisschen anders, aber ist ja egal. Jedenfalls gibt es das und im Laufe der Zeit haben da dreimal so Kardinäle, irgendwelche das auch bestätigt, aber das ist natürlich immer, finde ich, das ist nicht etwas, was mich bindet, sondern für mich ist das völlig klar, das kann nicht stimmen. Ich verstehe nur nicht, warum die Leute, weil die einfach sagen, ja, die Allmacht Gottes kann da alles. Das sowas hat man ja auch im Mittelalter gesagt, aber da bin ich, soll ich sagen, verdorben durch Braner, dass das nicht geht. Die haben ja im Mittelalter gesagt, das gehört zur Allmacht Gottes, dass er auch als Kohlkopf hätte kommen können, statt als Mensch. Und da sagt der Rana, das ist nun wirklich Quatsch, was heißt denn das noch Allmacht? Nicht? Aber denn es ist nicht wahr, dass jeder Satz, je frömmer er ist, dass er desto richtiger wird. Sondern es gibt da durchaus ein sich Verlaufen. Dann ist das gut gemeint, aber das ist das Gegenteil von der Wahrheit. Also das wäre meine erste Antwort in diesem Stichwort, quid summit mus. Dass also es nicht einfach so physizistisch ist, dass hier auf jeden Fall Christus in dieser Weise da ist. Und da hilft mir ein Vergleich, an dem schon was dran ist. Was ist denn, wenn, so haben wir immer gesagt, wenn jetzt eine Maus einen Geldschein frisst? Dann kann ich auch nicht die Maus in Safe sperren. Die Maus hat ja auch kein Geld gefressen, sondern die Maus hat Papier gefressen. Jetzt ist die Frage, ist ein Geldschein erst substanziell Papier oder ist ein Geldschein substanziell ein Kaufwert? Da kann man natürlich darüber diskutieren. Aber es ist ein Unterschied. Ich verliere natürlich das Geld, aber das ist wahr, das ist weg. Und die Hostie, die die Maus gefressen hat, kann ich nicht mehr empfangen, das ist klar. Aber hat die jetzt das empfangen, was mir entgangen ist? Das muss man eben nicht sagen. Und dieses, die Motte oder was, die da jetzt das Papier auffrisst, die frisst eben Papier. Und jetzt ist die Frage, ist der Geldschein, ist die eigentliche Substanz, Substanz heißt ja nicht Krümel, Substanz heißt Wesen, Wassein. Was ist das eigentliche Wassein einer Münze oder eines Geldscheins? Und da gibt es Leute, die sagen, ja, das eigentliche Was ist das Papier und das andere schwebt so oben drüber. Ist es nicht richtiger zu sagen? Nein, es ist eigentlich, ganz egal, ob jetzt aus Metall oder Papier oder bloß ein Scheck oder wie auch immer, das noch nicht mal ein Geldschein ist, nicht? Was ist die eigentliche Substanz davon? Also das eigentliche Wesen. Und da meine ich, sollte man sagen, das Wesen ist hier tatsächlich diese Kaufkraft, diese Zahlungsmöglichkeit damit.
Aber die wollte ja die Maus nicht.
So ist es. Die hat die Maus, da hat die gar keinen Zugang dazu. Genau, die frisst. Genau, da kann man doch ganz deutlich sehen. Nicht? Und so meine ich, müsste man das ja auch bei der Eucharistie denken. Also auch heute gibt es nach wie vor das Problem, dass es Leute gibt, die reden von symbolisch und meinen damit nicht wirklich. Das ist leider weit verbreitet, bis eben zu diesem Regierungspräsidenten, der sagt, deswegen wollen wir doch mal mit der Ökumene schon mal anfangen. Wir glauben ja sowieso alle nicht mehr daran, dass das die Gegenwart Jesu Christi ist. Und das ist natürlich die Lösung, wie man die Ökumene einführt. Wir glauben sowieso alle nicht mehr dran. Das ist genau Nathan. So wie das also da auch der Rosenzweig geschrieben hat, ein Jude, der kein Jude ist, ein Moslem, der kein Moslem ist und ein Christ, der kein Christ ist, die vertragen sie. Na klar, Kunststück. Nicht? Das muss ich natürlich weglassen. Und ich muss dabei bleiben, was ist eigentlich das Substanzielle? Und dann ist das Ärgernis und die Schwierigkeit da. Ich bin also völlig, war ich also beschützt, dass einer also so dämlich offen so daherreden kann und dann noch Beifall kriegt in der Akademie in Berlin. Der Kretschmann. Das ist wirklich sehr verwunderlich. Also, es gibt ein Reden von symbolisch, das eigentlich nur den Unglauben ausdrücken will. Das müssen wir weglassen. Wir haben auf der anderen Seite den Physizismus. Geht auch nicht. Haben wir jetzt durchgespielt mit dem Geldschein und mit der Maus da oder so. Nicht? Also schwebt es genau dazwischen. Was geschieht also, wenn ich jetzt hier diese Gestalt empfange? Und dann schreibt der Paulus, man muss aufpassen, dass man sich nicht das Gericht isst. Also das, so wie damals, die konnten ja auch, also Jesus konnte gesehen werden von Leuten, wie viele haben sich das gewünscht, ihn zu sehen oder zu berühren. Und es ist, die Leute haben verschiedene Erfahrungen dabei gemacht. Bis zu dem hin, der ihn durch einen Kuss verraten hat, wo ich immer sage, um das zu können, muss man ein Apostel sein. Das war also dem Pilatus nicht möglich und dem Herodes nicht möglich. Und deswegen ist für die Priester nochmal besonders zu beten. Je näher dran, desto gefährdeter nochmal.
Könnte es nicht eine Form von Pantheismus sein, der sich in dem speziellen Fall atavistisch sozusagen zeigt?
Ja. Nicht, das eben, also
das, man das in der Primitivität auch unter Umständen brauchen kann.
Also genauso. Ja. Es muss sicher nicht immer so dramatisch sein, wie ich es jetzt hier schildere. Nicht? Es gibt hier gerade des Bewusstseins und gerade der Bosheit oder so. Völlig richtig. Also das kann auch einfach naiv laufen. Genau, wenn man so eine Debatte über Kitsch führt, wo manches dabei ja auch einfach Unbeholfenheit ist und Ungebildetheit und Simplizität, während der Kern ja ist diese Selbstbezogenheit, dieses Baden im eigenen Sentiment. Nicht? Und so hier auch. Also das kann natürlich auch wirklich, dann würde ich sagen, nicht Unglaube, sondern Aberglaube sein zum Beispiel. Und das gehört ja auch dazu, also dass die Leute immer wieder zum Beispiel den Anfang vom Johannesevangelium mit ans Vieh verfüttert haben oder so, damit das gesund wird oder so Geschichten. Oder zum Beispiel an den Pforten der Jesuitenkollegien das Ignatiuswasser geholt haben fürs Vieh oder so. Nicht? Also das ist schon eine Gefahr des Katholischen, die Magie, dass man sagt, ich benutze das mal. Und das wird dann schon helfen. So diese Vorstellung auch im Mittelalter, wenn ich die Eucharistie gesehen habe, werde ich an diesem Tag nicht sterben oder so Vorstellungen, nicht? Weit verbreitete Gedanken. Das gehört in das hinein, was Sie da ansprechen, nicht? Das ist dann gefährlich, aber erstmal harmlos. In sich harmlos, natürlich gefährlich, weil man nicht weiß, wo läuft es hin, nicht? Aber nicht schwer schuldhaft in so Dingen. Aber irgendwo, bitte?
Ja, sprechen Sie dann in so
Nein, ich muss nur die Sakramentalien nicht als magisch sehen. Was ist der Unterschied? Ich muss also sehen, wie definiere ich Magie? Magie definiere ich als den Versuch, auf Freiheit einzuwirken, unmittelbar naturhaft. Das Wort unmittelbar ist wichtig, denn natürlich kann ich nur naturhaft auf Freiheit einwirken. Ich wirke auf ihre Freiheit ein, indem ich mit der Zunge wackele. Jetzt, das ist ja auch ein physischer Vorgang. Ich rede, bringe die Luft in Bewegung und Sie hören das im Ohr. Aber Magie heißt, also jetzt nicht etwas Exotisches oder so, sondern Magie heißt, ich versuche unmittelbar den anderen zu zwingen. Liebeszauber heißt, ich bringe den anderen dazu, dass er nicht anders kann als mich lieben. Da geht es nicht darum, den rumzukriegen. Da habe ich immer gesagt, dafür muss ich nicht auf dem Friedhof dann nachts irgendwelche Katzenhaare sammeln, sondern da reichen auch ein Schnaps oder zwei. Nicht? Das ist also eine andere Sache. Sondern hier ist schon gemeint, dass ich den anderen zwinge, seine Freiheit zwinge. Und so, das wäre dann der Missbrauch von Sakramentalien. Und da liegt als Gefahr, das ist so die katholische Gefahr, die evangelische Gefahr ist, zu meinen, hier gibt es überhaupt keine naturale Vermittlung. Also ich nenne das Erste, nenne ich, dass die Worte hier bannen und legen fest. Das andere nenne ich die Meinung, dass die Worte verbannen und dass die Worte gar nicht vorkommen. Da gehört zum Beispiel für mich der Schiller hin, wenn er sagt, spricht die Seele, so spricht schon die Seele nicht mehr. Weil er sagt, wenn ich mich äußere, ist das schon weg. Sodass er deswegen auch sagt, wenn du mich fragst, was für eine Religion ich habe, sage ich keine, und zwar aus Religion. Weil er sagt, ich kann nur religiös bleiben. Wenn ich Religion nehme, bin ich schon magisch. Das ist weit verbreitet, der Gedanke. Also katholisch ist die Gefahr, ins Magische zu gehen, dass ich da wirklich was fest habe und halte. Zum Beispiel so dieses Vertrauen damals an die Herz-Jesu-Freitage, 9-mal Herz-Jesu-Freitag gehalten und die Todesstunde ist gelaufen. Man hat dann seine Sicherheit. Kann man sich dann inzwischen wieder wie ein Wildschwein benehmen, das wird schon gut gehen am Ende. Das kann nicht sein. Nicht? Also das ist so eine katholische Gefahr zu meinen, man könne Gott hier zwingen, bis hin zu naiven Vorstellungen, man muss mal so Primizpredigten lesen, aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts noch, dass hier der Priester so einer ist, der die Macht hat über Gott und den herunterzwingen kann. Und da gab es dann damals einen Film, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gedreht, in 50 Jahren, der Abtrünnige, wo dann dieser Abtrünnige mit einem Kaplan dann in eine Bar geht und dann über den ganzen Sekt, also dann die Wandlungsworte spricht und er meint, er müsse jetzt den ganzen Sekt austrinken und fällt dann natürlich also um oder so. Das geht nicht. Es kann nicht, nach katholischem Verständnis kann nicht ein Priester am Bäckerladen vorbeigehen und sagen, hoc est corpus meum und alles ist verwandelt. Aber sowas haben die gemeint. Das ist magisches Missverständnis. Und das können Sie verfolgen bis in Primizpredigten hinein. Und dann ist natürlich zu erwarten, wenn es den einen Straßengraben gibt, dass auch andere im anderen Straßengraben liegen und sagen, nein, das Ganze ist ja nur symbolisch. Da muss man sich nicht überwundern. Also bekümmert tut es mich natürlich schon. Aber man muss sich nicht überwundern. Und das Richtige wäre in der Mitte diese Verbindung von Greifbarkeit und Ungreifbarkeit. Dieses Dasein, das ich aber nicht fassen kann, wo ich aber aufpassen muss, dass ich mir nicht das Gericht esse. Und da würde dann das Wort symbolisch hinhören und deswegen sagt Rahner dann immer Realsymbol dazu. Um hier deutlich zu machen, er meint nicht das Reden von nur symbolisch. Nur symbolisch, da ist Symbol nur Zeichen und nicht mehr Symbol. Symbol, ein Zeichen verweist auf etwas hin. Ein Symbol ist die Weise, wie was da ist. Deswegen ist Ursymbol der Leib. Bitte?
Also ich zögere ein bisschen, diese sogenannten Hostienwunder einfach als Aberglauben abzutun. Davon sind in der Kirchengeschichte dann doch zu viele gewesen. Könnte es sein, dass es so eine Art Entgegenkommen Gottes gibt, wie gegenüber dem Thomas zu sagen, okay, wenn ihr sowas Fassbares braucht, dann lasst ihr Gott nach
ja.
Und diesen Herzen aber ja. Letztlich zeigt es dann doch nichts. Aber so eine Art Entgegenkommen Gottes in Bezug auf die Sinnbedürftigkeit
ja, ja. Also das wird, so sagen ja auch die Verteidiger und das meine ich, dem müsste ich auch Rechnung tragen und frage mich schon selber, bin ich vielleicht einfach zu intellektuell und löse das zu sehr auf. Ich habe keine Probleme, das zu sagen für die Visionen, die da sind. Aber für wirklich ein Fleischbrocken, das ist in meinen Augen so daneben, weil ich auch, wenn ich vom Herzen meiner Frau rede, meine ich doch nicht den Muskel da, außer ich meine, sie hat da Probleme damit und dann sage ich dem Arzt so, aber das ist was anderes. Oder genau mit dem Auge. Wenn ich also, der Bulbus Oculi ist doch was anderes als Auge sonnenhaft. Also dass man da gucken muss, natürlich ist, also Auge ist zugleich der Blick. Man sagt auf jemanden sein Auge werfen. Das heißt auch nicht, ich reiße das aus und schmeiße dem anderen auf die Nase. Nicht? So ein Auge heißt hier natürlich Blick. So wie auch, wenn da im Hohen Lied die Rede ist von, deine Augen sind wie Tauben. Damit ist ja nicht gemeint, dass das Auge so aussieht wie eine Taube von der Seite. Sondern die Blicke sind gemeint, die zum anderen hinflattern. Das muss man gucken, dass im Hebräischen diese Wörter alle dynamischer sind als im Deutschen. Also deswegen, da hätte ich dann keine Probleme damit. Aber diesen Fleischklumpen, das kann, Das kann ich objektiv wirklich nur blasphemisch nennen. Ich weiß auch nicht, wieso das zugelassen ist. Und dort steht, und ich stelle fest, dass es Menschen hilft, das sehe ich auch. Aber, und deswegen versuche ich wirklich mit allem Wohlwollen mich dem zu nähern, aber da schaffe ich es einfach nicht. Das heißt ja nicht, dass ich recht habe. Ich lege nur meine Karten auf den Tisch. Das ist ja hier, das ist, finde ich, wirklich in sich widersprüchlich.
Die Frage ist ja auch, wozu es helfen könnte. Weil gibt es ja auch häufig auch der, so eben dieses Hostienwunder, dass eben jemand das geschmeckt hat. Dass das Blut schmeckt oder Fleisch.
Ja.
Also wozu soll es helfen, es sich so vorzustellen, dass man wirklich da ein Stück aus dem Körper isst? Weil eigentlich ist ja, geht das ja in Richtung Kannibalismus,
genauso,
dem man eben nichts abgewinnt.
Genauso,
kann.
Meine ich auch.
Ist dann der Hannover, dieser Mensch, der den anderen da
gegessen hat. Genauso. Also das meine ich, bis dorthin hätte ich auch jetzt so weitergemacht. Also da meine ich, davon müsste man nämlich jetzt als nächstes reden, dass es genau auf diesen Punkt hinausläuft, der dann da auftaucht. Und das ist mir auch vor Jahren begegnet, dass ein guter Freund von mir, wir waren im selben Familienkreis, irgendwann sich ein Herz gefasst hat, ein Arzt war das, und sagt, hör mal, ich kann nicht mehr unter zwei Gestalten kommunizieren, ich bin doch kein Blutsäufer, wenn es da ist, ihr Blut Christi, wie soll ich das machen? Ich war erstmal völlig platt, was soll ich da sagen? Und dann fiel mir ein, als erstes haben gesagt, nee, also es ist auch wirklich keine Metzelsuppe. Also es ist nicht jetzt hier, das was beim Schlachten übrig bleibt. Das kann es unmöglich sein. Es ist doch der verklärte Leib. Und also es ist doch schon mal also völlig klar, dass das ganz was anderes ist von dort her. Das ist nicht der physische Leib. Der ist ja weg und das hat Paulus wirklich deutlich geschrieben, dass da ein fleischiger Leib also begraben wird und verschwindet und es kommt ein pneumatischer Leib, sagt er. Jetzt darf man das nicht so sehr übersetzen mit unserem geistig gleich, und so, dann löst es sich so intellektualistisch auf, sondern gemeint ist pneumatisch natürlich. Nicht? Der Heilige Geist, das ist nochmal was anderes. Aber natürlich ist es er selbst, aber doch nicht eben kannibalisch ein Stück Fleisch. Was soll denn das heißen? Das kann es nicht sein. Und deswegen sage ich auch, was kann das helfen, dass man so einen Geschmack hat, dass man eine Vision hat, nehme ich sofort an. Da gilt für mich die Regel, quid pit recipitur ad modum recipientis recipitur. Wenn es eben jemand ganz packt, dann packt es ihn ganz. Und da bringe ich dann auch so etwas unter, wie die berühmte Vision der großen Teresa da an der Piazza Popolo, glaube ich, ist es da von Bernini, nicht? Wo man deutlich sieht, dass er das dargestellt wird als ein Orgasmus, nicht? Dass das alles damit hineingehören kann in mystischem Geschehen, weil es den Menschen als Ganzen erreicht und erwischt, da habe ich kein Problem damit. Aber zu sagen, jetzt ein Stück Fleisch, was soll's? Genau das. Drum kann ich da nicht drüber weg. Also für Visionen okay, aber fürs andere finde ich es eher negativ und schädlich. Ich finde es sehr guter Vergleich mit dem Thomas. Deswegen gehöre ich auch zu den Leuten, die meinen, er hat da die Hand nicht mehr hingelegt. Es malt sich zwar schön bei Caravaggio, ne? Wenn er so die Hand da so drinnen hat, aber ich glaube, dass da war es schon passiert. Wir wissen es ja nicht, aber einfach mal so gesagt. So ist es, ja. Er bietet es wirklich an und da gehen ihm schon die Augen auf, glaube ich. Aber es ist mir also sympathischer. Deswegen würde ich also dieses Caravaggio-Bild nicht bestellen oder nicht in die Kirche hängen.
Das ist also auch ein Italiener, könnte man sagen.
So ist es. Ja.
Noch eine Frage, wie würden Sie dann Propheten beschreiben, was erleben
die? Da ist genau derselbe Punkt. Wir wissen ja nicht, was sie erleben. Die sagen Spruch des Herrn. Aber wir wissen genau, ist es der Wort des Herrn in menschlicher Sprache. Und das muss man richtig zusammendenken und das ist offenbar schwierig. Ich habe vor Jahren, gab es mal ein Buch von einem Psychologen aus Freiburg, im Moment fällt mir der Name natürlich mal wieder nicht ein, das Buch hieß, denn Sie wissen nicht, was Sie glauben. Und dann haben wir eine Tagung dort gemacht, also ein Exeget und ein Psychologe und ich war als Anthropologe da, als Philosoph und haben versucht, ihm zu vermitteln, dass Gottes Wort auch in Menschenwort da sein kann. Weil der sagt, nein, entweder Gottes Wort oder Menschenwort. Sie können das doch nicht mischen. Sage ich, natürlich mische ich es. Sage ich, ich weiß, ich bin das Kind meiner Eltern und ich bin Geschöpf Gottes. Aber doch nicht so, dass ich zur Hälfte von meinen Eltern bin und die andere Hälfte vom lieben Gott. Sondern ich bin ganz und gar das Kind meiner Eltern Und ich bin ganz und gar Geschöpf Gottes. Das sieht einfach mal anders aus. Also diese Gottmenschlichkeit verknüpft sich hier in einer anderen Weise. Aber das war dem nicht beizubringen. Buggel heißt er, Buggle, glaube ich. B-U, dann 2G und L-E, meine ich. Nicht? So hat er doch... Nicht? Franz, danke. Nicht? Der hat das Buch geschrieben, denn sie wissen nicht, was sie glauben. Sie sagten, nein, die müssten das also doch klar sehen. Entweder das ist Wort Gottes. Und wie kann dann da so schreckliche Dinge stehen? Wo geht es in seinem Buch? Man kann nicht sagen, die Kirche macht manchmal Fehler oder so, sondern die ganze Bibel selber ist ja schrecklich, was da alles drin steht. Wenn das alles Gottes Wort ist, das kann ja gar nicht sein und darf nicht sein. Darauf hat er es abgestellt. Während wir sagen, nein, das ist eine Offenbarungsgeschichte, das wird erst so nach und nach begriffen. Da gibt es eine Phase, wo geglaubt wird, dass zur Allmacht Gottes auch das Tun des Bösen gehört, weil sie nicht sagen können, es gibt einen Bösen gegen Gott, bis das dann geklärt wird, nein, er tut es nicht, sondern er lässt es nur zu. Das ist einfach ein weiterer Schritt. Und so, und haben also, so reden dann die Alttestamenter nicht, haben das so erklärt, und sagt dann, nein, papalapap, papalapap, entweder es ist Gottes Wort oder es ist Menschenwort. So also, dass die Propheten etwas hören und es auf ihre Weise hören. Deswegen korrigiere ich ja auch gern da Augustinus und Newman hinsichtlich des Gewissens, wo beide sagen, das Gewissen sei die Stimme Gottes. Langsam, Vorsicht, ich würde lieber sagen, es ist das Hören der Stimme Gottes. Und das Hören, das tue ich immer schon mit dazu. Da kommen immer schon, können schon Färbungen und Verkürzungen hineingehören. Newman sagt dann an einer anderen Stelle, ist das Echo der Stimme Gottes. Das finde ich wieder nicht so gut, weil Echo klingt so nach. Deswegen meine Formulierung, mein Vorschlag heißt, das Hören des Wortes Gottes, der Stimme Gottes. Das gilt sowieso nur für das Urgewissen, das Prinzipiengewissen, nicht für die vermittelten Werte oder so, die kommen ja von der Gesellschaft. Aber diese Vertikaldimension, die gibt es, die ich aber nicht Stimme Gottes nennen möchte, sondern das Hören der Stimme Gottes. Und so bei den Propheten auch. Die sagen, Gott trägt mir das auf, aber die haben das gesagt, was sie gehört haben. Und gehört haben sie schon immer ein bisschen von sich her. Man kann gar nicht anders was hören oder wahrnehmen ohne das Als. Das ist das berühmte hermeneutische Als vom Heidegger, behandelt er in den Paragraphen 32, 33 von seiner Zeit. Er sagt, es gibt Erfahrungen nur in der Form des Als. Als neu, als langweilig, als interessant, als spannend, als verrückt oder so etwas. Und dieses Als tun wir dazu. Es gibt keine reine, nackte Realität für uns oder Objektivität. Ein Objekt ist immer für jemanden, dem es entgegengeworfen wird. Und da gilt dann der alte Satz, quidquid recipitur ad modum recipientis. Recipitur, was immer man aufnimmt, nimmt man nach dem Maß des Aufnehmens auf. Derselbe Schlag aufs Auge sieht man Sterne und dasselbe aufs Ohr, es brummt. Es wird immer jeweils in einer anderen Weise rezipiert. Und deswegen muss man natürlich auch Propheten und so übersetzen.
Man muss also praktisch den doppelten Ursprung des Menschen eingedenk, dem, dass sich das eben natürlich, dass es zusammenkommt.
Das ist es, genau so.
Ja, wie gehe ich jetzt damit um? Eben. Mache ich einen Dualismus?
Genau, das droht ja, das sieht man sofort. Oder ich mache einen Monismus, die gibt es ja immer wieder, die gibt es natürlich alle in der Christologie und auch in der Anthropologie. Es gibt die Leute, die sagen, er hatte einen Scheinleib, er war gar nicht wirklich Mensch. Es gibt die, die sagen, er war nur Mensch. Und dann, wie denke ich das jetzt zusammen, wie geht das? Der allmächtige Gott mit dem begrenzten Bewusstsein. Nicht? Also, dass man das nicht richtig fassen kann, sondern eigentlich immer nur sagen kann, was es nicht ist, das gibt es öfter. Zum Beispiel auch für den Tod habe ich das immer so formuliert. Ich habe gesagt, der Mensch verendet nicht. Aber Tod ist auch nicht bloß, wie der Feuerbach sagt, ein Pferdewechsel, sondern ein wirkliches Ende, aber nicht so, dass ich verende. Sondern es ist dieses Ende führt mich in eine Endgültigkeit hinein. Wobei ich jetzt nicht das End betone, sondern die Gültigkeit betone. So wie ein Gedicht ist zu Ende und dann ist es erst da. Haben wir gesagt, wann ist eine Symphonie da? Sie ist da zwischen den letzten Tönen und den ersten Klatschern. Nicht? Vorher geschieht sie noch, kann ja alles Mögliche noch passieren, bis im letzten Moment kann doch der Dirigent zum Beispiel tot umfallen. Nicht? erst, sie ist erst da, wenn es zu Ende ist. Also Vollendung gibt es nur, wenn das Ende da war. Und wenn ich nicht enden will, gibt es keine Vollendung. Mein Beispiel ist immer schlechte Barockmusik, immer nochmal Dildum, Dildum, nicht? Bis es ganz hin ist. Und das müsste man schon wieder zusagen. Also wir kriegen es nicht in den Griff. Ich kann sagen, wie es nicht ist, kein Verenden, keine einfache Fortsetzung, wirkliches Ende, aber nicht ein Ende, wo dann alles weg ist, sondern wo jetzt es eben da ist. Deswegen unser schönes altes deutsches Wort für die Toten, die Verewigten. Das ist ein schönes Wort, wird kaum noch gebraucht. Aber das wäre so etwas, was dorthin gehört. Dass man dann eigentlich erst da ist, wenn er ist. Ja, wir sind gar nicht durchgekommen hier, damit nicht beim nächsten Mal noch mal ein Stück weiter noch dabei bleiben. Aber Sie stimmen mir dazu, das ist wirklich ein großartiger Text und schön, dass wir den haben, nicht? Dass der uns geschenkt ist, dass der so geblieben ist. Dass wir dann noch, aber wir haben ja noch 5 Minuten, wollte nur sagen, also dass wir da heute natürlich nicht fertig werden. Wäre das so möglich? Also merken Sie, es ist unbefriedigend, unsere Antworten, aber das gehört genau dorthin. Deswegen zählt ja Descartes und das Leib-Seele-Problem zu den unlösbaren Rätseln.
Aber man könnte schon sagen, dass jetzt zum Beispiel in einer bachschen Kantate, da gibt es so Actus Tragicus, ja, gibt es da eine,
ja.
Und die 106er, da ist ja dann praktisch der Tod, die Sterblichkeit und natürlich, es kommt von der Stimmung her, ist beides erwartet.
So ist es, ja.
Es hat die Ambivalenz.
Das kann eben die Kunst.
Ja. Nicht nur die Fläche, sondern auch die Fläche, aber in einem.
So ist es.
Und das erfordert eben ein künstlerisches Hören letztendlich.
Genau so, ja.
Dann kann man diesen Dualismus ein Stück weit transzendieren.
Ja. Aber das schön, dass Sie das so sagen. Das meine ich auch. Also ich habe auch immer meinen Leuten da in St. Georgen auch immer gesagt, die Künstler sind die natürlichen Verbündeten der Religion. So wie schon der Aristoteles gesagt hat, dass die Philosophen und die Dichter was gemeinsam haben in dem, was sie staunenswert finden und aufnehmen. Und deswegen finde ich es verhängnisvoll, wenn eine Philosophie sich bloß ausrichten will an die Naturwissenschaften, was heute halt so der Hauptrichtung ist, weil genau diese Möglichkeit der bildhaften Sprache eben etwas erlaubt, was anders nicht möglich ist. Deswegen ist die religiöse Sprache überhaupt nur in Bildern möglich. Die Bibel ist voll von Bildern und deswegen ja meine Warnung immer und zur Achtsamkeit, dass wir Deutschen hier nicht das Bilderverbot falsch lesen. Das tun unentwegt Theologen wie Atheisten, dass sie sagen, ich darf keine Bilder von Gott machen. Nein, die Bibel verbietet Götzenbilder aus Holz und aus Silber und aus Gold. Die verbietet keine Sprachbilder, denn ohne Sprachbilder geht es gar nicht. Das sind alles Sprachbilder. Er ist ein Adler und er ist eine Adlermutter und er ist ein Fels und eine Burg und dies und das. Wie wollen Sie von ihm reden? Außer in Bildern. Also nicht die Bilder sind verboten, die Wortbilder. Im Deutschen ist das so, sondern verboten sind Götzenbilder. Und das muss man immer wieder unterschreiben. Das steht bei den Leuten anders. Ob man Kant liest oder sonst wo, überall wird da so unbesehen, werden die Wortbilder mitgemeint als verurteilt. Und das geht nicht. Ich muss nur bewusst bleiben, dass es Bilder sind.
Ja, ja, und das ist eben dann keine Götzenanbindung.
So ist es. Genau so. Genau
da
das.
Ist der Text, oh Mensch, du musst sterben. Mhm. Und dann fühlt es sich doch getragen.
Genau so.
Und dann so, ja. Aber es ist...
Uns bleibt, mehr haben wir nicht. Deswegen, das ist das, was sie meinte, unfasslich. Nicht? Das Ding lässt sich nicht greifen, sondern nur man selbst kann sich davon ergreifen lassen. Deswegen liebe ich auch dieses Wort Capax Dei nicht so. Das ist ja so ein Wort aus der Reformation, aber ein Kampfwort, dass die einen sagten, der Mensch ist endlich, also kann er gar nichts Endliches denken, unendliches denken. Die anderen haben gesagt, nein, der Mensch kann unendliches denken, also ist er selbst unendlich. Nicht? Und dann heißt die Formel, nein, finitum capax infiniti. Also der Mensch ist ein endliches Wesen, aber fassungsfähig, capax, fassungsfähig für das Unendliche. Und das ist an sich schon eine schöne Formel, aber ich meine, noch schöner wäre zu sagen, nicht ich fasse das Unendliche, sondern ich bin in der Lage, mich vom Unendlichen erfassen zu lassen. Das finde ich besser. weil nicht ich die Heimat des Unendlichen bin, sondern das Unendliche ist meine Heimat. Nicht? Sondern in der Heimat bin ich, die umfasst mich, und nicht ich habe die Heimat in der Tasche. Nicht? Das geht gerade nicht. Und so müsste man dann auch das sagen, so sage ich mal, was Unbegreiflichkeit Gottes heißt. Nicht? Der ist nicht zu umgreifen, weil ich in ihm zu Hause bin. Was eine andere Situation ist. Aber jetzt ist die Zeit rum. Vielen Dank.